Rainer, lies mal vor. 13. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch. Fortsetzung. Die Beerdigung war für den übernächsten Tag angeordnet worden, damit Lucy mit ihrer Mutter zusammen begraben werden könnte. Ich besorgte all die nötigen Formalitäten und der höfliche Begräbnisunternehmer versicherte mir mit der ihm eigenen süßlichen Unterwürfigkeit, dass sein ganzes Personal tief ergriffen sei. Sogar die Frau, die der Toten die letzten Dienste erwies, sagte, als sie das Zimmer der Toten verließ, in vertraulicher, kollegialer Weise zu mir: »Sie ist eine wunderschöne Leiche, Herr Doktor. Es ist eine wahre Auszeichnung, Sie bedienen zu dürfen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, sie wird unserem Institut alle Ehre machen.« Es fiel mir auf, dass Van Helsing zugegen blieb. Es war auch erklärlich, wenn man sich die Unordnung im ganzen Haus vergegenwärtigte. Verwandte waren nicht anwesend, und da auch Arthur am nächsten Tag zurück musste, um dem Begräbnis seines Vaters beizuwohnen, so war es uns unmöglich zu erfahren, wen wir hätten herbeirufen sollen. Unter diesen Umständen unternahmen es Van Helsing und ich, selbst in die Papiere Einblick zu nehmen. Die Durchsicht von Lucys Papieren behielt er sich vor. Ich fragte ihn nach dem Grund, denn ich fürchtete, dass er als Fremder die englischen Gesetzesbestimmungen nicht kenne und deswegen vielleicht unnötige Verwicklungen herbeiführen könne. Er antwortete:
Ich weiß. Sie vergessen, dass ich ebenso gut Rechtsanwalt bin wie Arzt. Aber unsere Sache ist nichts für Juristen. Sie wissen das selbst am besten. Warum hätten Sie sich sonst so sehr bemüht, eine gerichtliche Leichenschau zu vermeiden? Ich habe noch mehr zu vermeiden als diese. Es müssen noch andere Papiere vorhanden sein, solche wie diese hier.
Während seinen Worten hatte er aus seinem Taschenbuch das Schreiben hervorgeholt, das Lucy an der Brust getragen und das sie im Schlaf zerrissen hatte.
»Wenn Sie etwas finden, das für den Sachverwalter der verstorbenen Frau Westenra von Bedeutung sein könnte, so versiegeln Sie es und machen Sie ihm heute noch Mitteilung. Ich bleibe in diesem und in Lucys Zimmer die ganze Nacht auf und forsche selbst nach allem, was ich brauche. Ich möchte nicht, dass Ihre innersten Gedanken zur Kenntnis Fremder gelangen.«
Ich machte mich sofort an die übernommene Arbeit und hatte nach einer halben Stunde Namen und Adresse von Frau Westenras Sachwalter gefunden und an ihn geschrieben. Sämtliche Papiere der Frau waren in Ordnung. Genaue Anweisungen bezüglich der Beerdigung waren darin enthalten. Kaum hatte ich den Brief versiegelt, da trat zu meinem Erstaunen Van Helsing ein und sagte:
»Kann ich Ihnen behilflich sein, Freund John? Ich bin nun frei und stehe zu Ihrer Verfügung.«
»Haben Sie gefunden, was Sie suchten?«
fragte ich, worauf er antwortete: »Ich habe mir eigentlich nicht etwas Bestimmtes gesucht. Ich hoffte lediglich, irgendetwas zu finden. Und habe auch alles gefunden, was vorhanden war. Einige Briefe, ein paar Notizzettel und ein eben erst angefangenes Tagebuch. Ich habe sie hier bei mir und wir wollen vorerst keinerlei Erwähnung davon tun. Ich werde den Bräutigam morgen Abend sehen und mit seiner Zustimmung von einigem Gebrauch machen.«
»Als wir alles Nötige geordnet hatten,« sagte er.
»Und nun, Freund John, denke ich, gehen wir zu Bett. Wir beide bedürfen des Schlafes und müssen unsere Ruhe wiedergewinnen. Morgen gibt es wieder viel zu tun, aber heute Nacht sind wir vollkommen unnötig. Leider.«
Ehe wir uns zur Ruhe begaben, sahen wir noch einmal nach der toten Lucy. Der Begräbnisunternehmer hatte tatsächlich sein Bestes geleistet. Das Zimmer glich einer Trauerkapelle. Es war ein ganzer Garten wundervoller Blumen um die Tote. Der Tod war so wenig abstoßend gemacht als irgend möglich. Das Ende des Leichentuches hatte man ihr über das Antlitz gelegt. Als der Professor sich über die Leiche beugte und das Tuch leicht zurückschlug, waren wir beide erstaunt über die Schönheit, die sich uns darbot. Die dicken Wachskerzen gaben genügend Licht, um uns zu zeigen, dass all ihre Schönheit im Tode zurückgekehrt war. Die vergangenen Stunden anstatt mit grausamem Finger die Spuren der Vernichtung in das Antlitz zu graben, hatten die ganze Lieblichkeit der Lebenden wiederhergestellt, so dass ich es nicht für möglich hielt, dass es ein Leichnam sei, der vor uns lag. Der Professor sah sehr ernst aus. Er hatte sie nicht so geliebt wie ich, und es war kein Grund dazu vorhanden, dass er Tränen in den Augen hatte. Er sagte: »Warten Sie, bis ich wiederkomme«, und verließ das Zimmer. Er kam mit einer Handvoll wildem Knoblauch zurück, den er der Kiste entnommen hatte, die auf dem Gang gestanden, aber noch nicht geöffnet war. Er mischte die Blüten unter die Blumen, die auf und um das Bett gelegt worden waren. Dann nahm er von seinem Hals ein kleines, goldenes Kruzifix, das er direkt auf der Haut getragen, und legte es auf den Mund der Toten. Schließlich zog er ihr das Laken über das Gesicht, und wir verließen das Zimmer. Ich war gerade im Begriff, mich in meinem Schlafgemach auszuziehen, als Van Helsing eintrat und sagte: »Morgen muss ich Sie bitten, mir, ehe es Abend wird, einen Satz Seziermesser zu bringen.« »Müssen wir eine Sektion vornehmen?« fragte ich. »Ja und nein. Ich habe eine Operation vor, aber nicht so, wie Sie denken. Zu Ihnen will ich sprechen, aber sagen Sie keinem Menschen ein Wort davon. Ich muss Lucy den Kopf abschneiden und das Herz herausnehmen.« »Oh, Sie wollen ein Arzt sein und zittern? Sie, den ich mit fester Hand Operationen auf Leben und Tod vornehmen sah, dass die Kollegen schauderten. Allerdings, lieber Freund, darf ich nicht vergessen, dass Sie sie lieb gehabt haben. Ich habe es auch nicht vergessen, denn ich bin es, der die Operation ausführen wird, und Sie sollen mir lediglich helfen. Ich würde es am liebsten noch heute Nacht tun, aber wegen Arthur will ich es nicht. Er wird morgen nach der Beerdigung seines Vaters kommen und Lucy sehen wollen. Dann aber, wenn sie für den nächsten Tag fertig aufgebahrt ist, wollen wir, Sie und ich, beginnen, wenn alles schläft. Wir werden den Sargdeckel aufschrauben und die Operation vornehmen. Dann werden wir wieder alles in Ordnung bringen, sodass niemand außer uns beiden etwas weiß.«
»Aber warum tun Sie das alles? Sie ist doch tot. Warum unnötigerweise noch den Leib verstümmeln? Wenn eine Sektion keinen Zweck hat und keinen Gewinn bringt, weder ihr selbst noch uns, weder der Wissenschaft noch dem medizinischen Können, warum sollten wir es tun? Ohne solche Gründe wäre es ja etwas Ungeheuerliches.«
Anstelle einer Antwort legte er mir seine Hand auf die Schulter und sagte mit unbeschreiblicher Güte in der Stimme:
»Freund John, Ihr blutendes Herz tut mir leid, und ich habe Sie nur noch umso lieber, weil es so blutet. Wenn ich könnte, möchte ich gerne das Leid auf mich nehmen, das Sie bedrückt. Aber es gibt Dinge, die Sie nicht wissen, aber wissen werden. Sie werden mir eins danken, wenn ich sie Ihnen eröffne, wenn es auch gerade keine ergötzlichen Dinge sind. Mein lieber John, Sie sind nun so manches Jahr mein Freund gewesen. Erinnern Sie sich, dass ich jemals etwas ohne Grund tat? Ich kann irren, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich glaube an das, was ich tue. Haben Sie nicht darum mich gerufen, als die große Not und Sorge hereinbrach? Ja, waren Sie nicht erstaunt oder vielmehr entsetzt, als ich Arthur seine sterbende Braut nicht küssen lassen wollte und ihn mit aller Kraft wegriss? Ja, Sie haben auch gesehen, wie sie mit ihren wundervollen Augen im Sterben noch dankte, mit ihrer schwachen Stimme, und wie sie meine raue, alte Hand küsste und mich segnete. Ja, und hörten Sie nicht das feierliche Versprechen, das sie von mir empfing, so dass sie voll Glück die Augen schloss? Ich habe gute Gründe für das, was ich tun muss. Sie haben mir viele Jahre lang Vertrauen geschenkt. Sie haben mir noch vor wenigen Wochen geglaubt, als sich Dinge ereigneten, die wohl Ihren Zweifel hätten wachrufen können. Glauben Sie noch eine kleine Weile an mich, Freund John. Wenn Sie mir nicht trauen, so muss ich Ihnen alles offenbaren, was ich denke. Das wäre jetzt nicht gut. Und wenn ich seziere, geschehen muss es, ganz gleich, ob ich Vertrauen finde oder nicht. Ohne dass mein Freund an mich glaubt, so muss ich mit schwerem Herzen arbeiten und werde mich sehr verlassen fühlen, wo ich doch aller erdenklichen Hilfe und Aufmunterung bedürfte.«
Er schwieg einen Augenblick und fuhr in feierlichem Ton fort:
»Freund John, Die kommenden Tage werden uns seltsame, schreckliche Dinge bringen. Lassen Sie uns nicht zwei, sondern eins sein, damit unser Werk ein gutes Ende finde. Wollen Sie mir nicht Ihr Vertrauen schenken?«
Ich reichte ihm die Hand und versprach es ihm. Als er mich verließ, lauschte ich noch ein paar Augenblicken seinen Schritten und hörte, dass er in sein Zimmer ging und die Tür hinter sich abschloss. Als ich so bewegungslos an der offenen Tür stand, sah ich ein Mädchen lautlos den Gang entlang huschen. Sie wandte mir den Rücken und konnte mich deshalb nicht bemerken. Und in Lucys Sterbezimmer verschwinden. Ich war gerührt von diesem Anblick. Anhänglichkeit ist so etwas Seltenes, dass wir denen dankbar sind, die sie unaufgefordert unseren Lieben erweisen. Das gute Mädchen missachtete die Scheu, die ihr der Tod naturgemäß einflößen musste, und wollte allein an der Bahre der geliebten Herrin wachen, damit die sterbliche Hülle nicht verlassen daliegen müsse, bis sie zur ewigen Ruhe getragen würde. Ich musste lang und tief geschlafen haben, denn es war heller Tag, als Van Helsing in mein Zimmer trat und mich weckte. Er stand neben meinem Bett und sagte,
»Sie brauchen sich wegen der Messer nicht mehr bemühen. Es ist nicht mehr nötig.«
»Warum nicht?« fragte ich.
Die Fahrlichkeit seines Wesens hatte mich gestern Abend tief ergriffen.
»Weil es zu spät ist«, sagte er traurig. »Oder so früh. Sehen Sie.«
Er hielt mir das goldene Kruzifix hin.
»Das ist heute Nacht gestohlen worden.«
»Wie, gestohlen? Sie haben es doch aber noch«, fragte ich verwundert.
»Weil ich es dem nichtswürdigen Geschöpf, das den Diebstahl verbrachte, wieder abgenommen habe. Dem Frauenzimmer, das die Toten und Lebendigen gleichmäßig beraubt hat. Ihre Strafe wird nicht ausbleiben, aber nicht ich werde sie bestrafen. Sie hat ja nicht gewusst, was sie tat, und nur deswegen, weil sie es nicht wusste, hat sie gestohlen. Nun heißt es wieder warten.«
Dann ging er fort und hinterließ mir ein neues Geheimnis, um darüber nachzugrübeln, ein neues Rätsel, um mir den Kopf daran zu zerbrechen. Der Vormittag war schrecklich trostlos. Gegen Mittag kam der Sachwalter, Herr Marquardt von der Firma Holman Söhne, Marquardt und Lidderdale. Er war sehr aufgeräumt und äußerte sich sehr anerkennend über unsere bisherige Tätigkeit, nahm uns aber die Sorge um die weiteren Details ab. Während des Lunch erzählte er mir, dass Frau Westenra schon seit geraumer Zeit sich auf einen raschen Tod infolge ihres Herzleidens gefasst gemacht und deshalb alle ihre Angelegenheiten in peinlichste Ordnung gebracht hatte. Er teilte uns ferner mit, dass, mit Ausnahme eines kleinen, von Lucys Vater seinerseits eingebrachten Vermögens, das nun, nachdem eine Willensäußerung hierüber fehlte, an entfernte Verwandte der Familie fiel, die ganze Verlassenschaft außer Homewood gehöre. Als er uns das eröffnet hatte, fuhr er fort. »Offen gesagt haben wir unser Möglichstes getan, um eine derartige letztwillige Verfügung zu verhindern, und brachten gewisse Fälle vor, die ihre Tochter entweder vollkommen vermögenslos machten oder sie wenigstens in ihren Entschließungen bei Auswahl eines Gatten beeinträchtigen könnten. Wir brachten sie tatsächlich so weit, dass wir fast mit ihr zusammengerieten, denn sie fragte uns, ob wir bereit wären, ihre Wünsche zu erfüllen oder nicht. Es blieb dann nichts weiter übrig, als ihren Willen zu erfüllen. Wir hatten im Prinzip vollkommen recht. In 99 von 100 Fällen wäre durch die Tatsachen die Logik unserer Erwägungen dargelegt worden. Offen gestanden muss ich zugeben, dass so, wie jetzt die Dinge liegen, jede andere Form der Verfügung, die Ausführung ihrer letzten Wünsche betreffend, unmöglich geworden wäre. Denn da sie vor ihrer Tochter starb, wäre diese in den Besitz der Hinterlassenschaft gekommen. Dann wäre beim Mangel eines Testaments, ein solches wäre im vorliegenden Falle vollständig eine Unmöglichkeit gewesen, das Vermögen nach dem Erbschaftsgesetz behandelt worden, Das heißt, Lord Godalming hätte, so eng er auch mit der Familie verbunden war, nicht den geringsten Anspruch gehabt, und die Erben, entfernte Verwandte, hätten gutwillig und aus Pietät wohl kaum auf ihre Rechte zugunsten eines vollkommen Fremden verzichtet. Ich versichere Ihnen, meine Herren, ich freue mich über das Ergebnis, freue mich wirklich herzlich. Er war sonst ein guter Mensch, aber seine Freude, er war zwar offiziell dabei interessiert, anlässlich einer solchen Tragödie schränkte unsere freundschaftlichen Gefühle gegen ihn doch ein. Er blieb nicht lange und versprach später noch einmal zu kommen und Lord Godalming zu besuchen. Seine Anwesenheit war uns immerhin ein gewisser Trost, denn wir konnten nun damit rechnen, dass unsere bisherigen Maßnahmen keiner abfälligen Kritik ausgesetzt waren. Arthur hatte für 5 Uhr sich angesagt, und wir gingen deshalb kurz vor dieser Zeit in das Sterbezimmer. Es verdiente wirklich diesen Namen, denn 2 Gestorbene, Mutter und Tochter, lagen dort aufgebahrt. Der Begräbnisunternehmer hatte seine Geschicklichkeit in das beste Licht gerückt und von allem Trauerprunk, über den er verfügte, reichlich Gebrauch gemacht. Es lag eine feierliche Trauerstimmung über allem, die uns tief ergriff. Van Helsing ordnete an, dass das frühere Arrangement wiederhergestellt würde und begründete dies damit, dass es für Lord Godalmings Gefühle weniger deprimierend sei, wenn er die irdischen Überreste seiner Braut ganz allein sähe. Der Unternehmer schien über seine eigene Dummheit sehr erschrocken und machte sich eigenhändig daran, die Dinge wieder so herzurichten, wie sie am Abend vorher gewesen waren. Wir hofften, auf diese Weise den Gefühlen Arthurs am besten Rechnung zu tragen. Der schwer geprüfte Mann sah verzweifelt traurig und gebrochen aus. Seine stahlharte Männlichkeit schien unter der Wucht der furchtbaren Eindrücke zusammenbrechen zu wollen. Er war, wie ich wusste, seinem Vater in aufrichtiger Liebe ergeben. Ihn zu verlieren und gerade zu dieser Zeit war eine schwere Prüfung für ihn. Gegen mich war er so herzlich wie immer und gegen Van Helsing von einer feinen Liebenswürdigkeit. Allerdings entging mir etwas Gezwungenes in seinem Wesen nicht. Auch der Professor bemerkte es und veranlasste mich, ihn hinaufzuführen. Ich folgte diesem Wink und begleitete ihn bis zur Tür des Sterbezimmers. Wie ich ihn verlassen wollte, weil ich meinte, er wolle allein mit ihr sein, ergriff er meinen Arm, zog mich hinein und sagte dann heiser: »Sie haben sie ja auch geliebt, mein Freund. Sie hat mir davon erzählt, von allen unseren Freunden standen Sie ihrem Herzen am nächsten. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen alles das danken soll, was Sie an ihr getan haben. Ich kann es noch nicht glauben.« Hier verließ sie in seine Fassung. Er schlang seine Arme um mich, lehnte den Kopf an meine Brust und weinte. Oh Jack, was soll ich tun? Mein ganzer Lebensinhalt ist auf einmal von mir gegangen. Ich weiß nichts mehr in der weiten Welt, für das ich noch zu leben hätte.« Ich sprach ihm Trost so, so gut ich es vermochte. In solchen Fällen bedarf es ja nicht vieler Worte. Ein Druck der Hand, eine Umarmung, ein gemeinsamer Seufzer sind ein hinreichender Ausdruck des Mitgefühls. Ich verhielt mich schweigend und wartete, bis sein Weinen ruhiger wurde. Dann sagte ich leise zu ihm: »Kommen Sie. Wollen Sie Lucy nicht ein letztes Mal sehen?« Wir gingen beide zum Totenbett und hoben das Laken auf. Gott, wie schön sie war. Jede Stunde schien sie schöner zu werden. Ich war überrascht und dabei überlief es mich kalt. Arthur zitterte, wie vom Fieber geschüttelt, und Zweifel bemächtigten sich seiner. Schließlich sagte er nach einer langen Pause ganz leise: »Jack, ist sie denn wirklich tot?« Traurig versicherte ich ihm, dass es so sei, und redete ihm ein. Ich hatte das Gefühl, man dürfe einen so furchtbaren Zweifel keinen Augenblick länger bestehen lassen, dass es sich öfter ereigne, dass nach dem Tod die Gesichtszüge wieder weicher würden und sogar manchmal ihren jugendlichen Reiz zurückgewonnen. Es sei dies besonders der Fall, wenn dem Tode ein akutes, nicht lange dauerndes Leiden voranging. Seine Zweifel schienen beseitigt zu sein, und nachdem er eine Zeit lang vor ihrem Bett gekniet und sie liebevoll angesehen hatte, ging er weg. Ich sagte ihm, dass dies der Abschied sein müsse, da der Sarg bereitstünde. Er trat noch einmal an das Totenbett, ergriff die kalte Hand seiner Braut und drückte einen Kuss darauf. Dann beugte er sich über sie und küsste sie auf die Stirn. Darauf ging er fort, indem er sich noch einmal wehmütig nach der Toten umsah. Ich verließ ihn, nachdem er sich in das Wohnzimmer begeben hatte, und teilte Van Helsing mit, dass er nun Abschied genommen habe. Dieser ging nun in die Küche und forderte das Personal des Begräbnisunternehmers auf, ihre Arbeit aufzunehmen und den Sarg zuzuschrauben. Als er wieder zurückkam, erzählte ich ihm von Arthurs Bedenken, und er entgegnete:
»Das wundert mich gar nicht. Gerade im Augenblick hätte ich beinahe selbst gezweifelt.«
Wir speisten alle zusammen, und ich bemerkte, dass Arthur sich Mühe gab, gefasst zu erscheinen. Van Helsing war das ganze Diner über äußerst schweigsam gewesen. Als wir aber unsere Zigarren angezündet hatten, sagte er: »Lord«, aber Arthur unterbrach ihn:
»Nein, nein, nicht so, um Gottes Willen, jetzt noch nicht. Um keinen Preis. Verzeihen Sie mir, Herr Professor, ich habe zu heftig gesprochen. Aber mein Verlust ist eben noch zu neu.«
Der Professor erwiderte sehr freundlich:
»Ich gebrauchte den Titel nur, weil ich im Zweifel war. Ich werde Sie nicht mehr Lord nennen, denn ich habe Sie eben lieben gelernt. Ja, wirklich lieben. Als Arthur.«
Arthur hielt seine Hand hin und drückte die des alten Mannes.
»Nennen Sie mich, wie Sie wollen«, sagte er. »Ich hoffe, Sie werden mich immer als Freund bezeichnen. Und lassen Sie mich noch sagen, dass mir die Worte fehlen, um Ihnen meinen Dank zum Ausdruck zu bringen. Für all das, was Sie meiner lieben Lucy Gutes getan haben.«
Er schwieg einen Augenblick und fuhr fort:
»Ich weiß, dass Sie Ihre Güte noch besser verstand als ich. Und wenn ich aufbrauste oder aufbrausen wollte, damals, wie Sie so an mir handelten, Sie wissen, was ich meine.«
Der Professor nickte.
»Sie müssen es mir verzeihen.«
Van Helsing antwortete mit gütigem Ernst:
»Ich weiß wohl, es war hart für Sie damals, den Glauben an mich nicht zu verlieren. Denn wenn man in einem solchen Fall glauben soll, möchte man vorher auch die Gründe wissen. Ich nehme auch jetzt an, dass Sie mir nicht vertrauen können, denn Sie verstehen mich noch nicht. Es werden auch fernerhin Zeiten kommen, wo ich von Ihnen Vertrauen fordern muss, auch wenn Sie es nicht können, nicht wollen und mich nicht begreifen werden. Aber dann wird der Tag kommen, da Sie mir voll und ganz vertrauen, wo Sie alles klar erkennen werden, als schiene Ihnen die Sonne nach langer Nacht. Dann werden Sie mich für alles segnen, was ich tat, um Ihretwillen, um der anderen und um deren Willen, die Sie geliebt haben und der ich schwor, Sie zu retten. Und ich werde Ihnen mein unbegrenztes Vertrauen entgegenbringen, Herr Professor«, sagte Arthur mit Wärme. »Ich weiß es und glaube es, dass Sie ein edles Herz haben. Sie sind Jacks Freund und waren auch der Ihre. Tun Sie, was Sie für nötig halten.«
Der Professor räusperte sich ein paar Mal, als wolle er eine Rede halten, und sagte schließlich:
»Darf ich Sie jetzt etwas fragen?«
»Gewiss.« »Sie wissen, dass Frau Westenrow Ihnen Ihr ganzes Eigentum vermacht hat?«
»Nein, daran hätte ich nie gedacht. Die Gute.«
»Da nun alles Ihnen gehört, haben Sie das Recht, nach Ihrem Gutdünken darüber zu verfügen. Ich bitte um die Erlaubnis, alle Briefe und Papiere Lucys lesen zu dürfen. Glauben Sie mir, es ist nicht Neugierde, was mich zu dieser Bitte veranlasst. Ich habe meine Gründe, die auch Lucy, wenn sie noch lebte, gerne anerkennen würde. Ich habe alles hier. Ich nahm es an mich, ehe ich wusste, dass es ihr Eigentum sei, damit keine fremde Hand es berühre, kein fremdes Auge die Geheimnisse von Lucys Seele schaue. Ich werde die Papiere bei mir behalten, wenn ich darf. Auch Sie sollen vorerst keinen Einblick nehmen, aber ich werde sie sicher aufbewahren. Wir wollen kein Wort darüber verlieren, und wenn dann bessere Zeiten kommen, gebe ich Ihnen alles zurück. Es ist etwas Schweres, was ich da von Ihnen fordern muss. Wollen Sie es mir um Lucys Willen gewähren?« Arthur rief herzlich, als sei seine alte Spannkraft wieder zurückgekehrt.
»Dr. von Helsing, Sie können tun, was Sie wollen. Ich weiß, dass ich, indem ich dies sage, nur den Willen der teuren Toten zum Ausdruck bringe. Ich werde Sie nicht mit Fragen belästigen und mich gedulden, bis die Zeit da ist.«
Der Professor stand auf und sagte feierlich, »Sie tun recht daran. Wir werden alle noch viel Leid zu ertragen haben. Wir und Sie, Sie am meisten, müssen durch bittere Wasser, ehe wir zu den Süßen kommen. Aber wenn wir tapferen Herzens sind und selbstlos, und wenn wir unsere Schuldigkeit tun, dann wird alles gut werden.«
Ich schlief heute Nacht auf einem Sofa in Arthurs Zimmer. Van Helsing ging überhaupt nicht schlafen. Er ging auf und ab und ließ das Zimmer, in dem Lucy in ihrem Sarg schlummerte, nicht aus den Augen. Rings um die Bahre lag wilder Knoblauch verstreut, der durch den milden Duft der Lilien und Rosen hindurch einen schweren, betäubenden Geruch in die stille Nacht hinaussandte.